HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Dazu begrüßt Sie heute Christiane Hillebrand und zu Gast ist heute die Diplompsychologin und psychologische Psychotherapeutin Birgit Saalfrank. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autistin. Darüber wollen wir heute sprechen und darüber haben Sie auch ein Buch geschrieben, ja, das Ende April erschienen ist, mit dem Titel Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin. Ja. Und daran erzählen Sie Ihre persönliche und finde auch sehr außergewöhnliche Geschichte. Als Sie 39 Jahre alt waren, das ist jetzt ein paar Jahre her, da wurde bei Ihnen Autismus diagnostiziert, das Asperger-Syndrom.
Genau.
Einmal ist ja die Diagnose mit 39 Jahren schon recht spät, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber vielleicht erstmal, was ist denn das überhaupt für die, die es nicht kennen? Was ist das Asperger-Syndrom?
Früher hat man unterschieden zwischen frühkindlichem Autismus und dem Asperger-Syndrom. Autismus ist generell gekennzeichnet durch Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion. Es klingt sehr theoretisch und durch stereotype Interessen. Beim hochfunktionalen Autismus, wozu auch das Asperger-Syndrom gehört, ist die Intelligenz dabei in der Regel normal und es gibt auch keinen sprachlichen Entwicklungsrückstand. Oft ist es sogar so, dass die Kinder eher so ein bisschen auffallen dadurch, dass sie wie so ein kleiner Professor sprechen. Das trifft nicht auf alle zu, aber auf manche.
Beim Stichwort Autismus, da fällt ja vielen der Film Rain Man zum Beispiel ein oder Forrest Gump.
Ja.
Das sind so Filme, da werden Menschen mit so Inselbegabungen auch beschrieben. Das ist wahrscheinlich nur eine ganz spezielle Form von Autismus.
Also Inselbegabungen treten bei manchen Asperger-Autisten auf, aber nicht bei allen. Ich finde sowieso, eine Asperger-Autistin, die heißt G. Vero, die hat mal gesagt auf einer Tagung, kennst du einen Autisten? Und genauso, finde ich, ist das auch. Also jeder Autist ist doch sehr anders. Und Rain Man ist halt Rain Man und Forrest Gump ist Forrest Gump.
Und Birgit Saalfrank ist Birgit Saalfrank.
Richtig, genau. Also es gibt doch auch wirklich viele Unterschiede.
Welche Auffälligkeiten, Sie haben das auch in Ihrem Buch schön beschrieben, nicht alle Auffälligkeiten können wir jetzt nennen, aber vielleicht mal so ein paar, die bei Ihnen auftreten, wo man sagt, ja, das ist jetzt eigentlich typisch für das Asperger-Syndrom.
Ja, also ich finde generell beim Autismus ist so eine Verkapselung zentral, dass man irgendwie in sich gefangen ist und relativ viel Ansprache von außen braucht, dass man da irgendwie auch rauskommt und interagieren kann mit anderen. Also Blickkontakt ist sehr schwierig für mich. Ich gucke den Leuten meistens auf den Mund, das merken die da nicht. Insofern fällt das jetzt nicht so groß auf. Aber wenn ich denen in die Augen gucken würde, würde ich so in denen versinken und das geht irgendwie gar nicht. Was ich auch nicht mehr so stark habe, aber hatte, ist das so eine Prosopagnosie, dass man Schwierigkeiten hat, sich Gesichter zu merken, Leute wiederzuerkennen. Ich muss das immer sehr aktiv tun. Also gerade wenn ich nicht nur zugucke, wie andere Leute sich unterhalten, da kann ich das besser mir einprägen, wie jemand aussieht. Aber wenn ich selber mit einer Person spreche, dann ist es sehr schwierig für mich, die wiederzuerkennen. Ich muss dann wirklich aktiv die halt auswendig lernen, wie die aussieht.
Oder auswendig lernen, wie jemand aussieht.
Ja, auswendig lernen, wie jemand aussieht. Also mir klar machen, aha, die Person hat jetzt so schulterlange Haare und die sind glatt und die sind braun. Und das muss ich dann neben dem Gespräch aktiv lernen. Sonst ich kann eine Stunde mit jemand reden, ganz intensiv. Und dann, wenn ich die Person wiedersehe, weiß ich nicht mehr, wer das war. Wenn ich das nicht tun würde. Aber ich mache das halt inzwischen, weil ich weiß, dass ich das muss.
Und ich glaube, das Thema Reizüberflutung ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja, Reizüberflutung ist bei mir eigentlich das größte Problem. Also zum einen durch Geräusche. Also ich lebe ja in Frankfurt in der Stadt. Das ist dann ein bisschen ungünstig. Ich kann dieses Tatütata kann ich immer ganz schlecht ertragen oder auch Motorradknattern oder also Verkehrsgeräusche kann ich schlecht ertragen. Da muss ich mir oft die Ohren zuhalten. Ich habe gerade wieder überlegt, ob ich mir doch mal eher Ohrstöpsel, ob ich die öfter tragen soll oder so. Aber da hat man halt den Nachteil, dann kann man sich nicht so gut unterhalten. Aber auch eben soziale Reizüberflutung durch Gespräche ist besser geworden inzwischen, seit ich mehr ich selbst geworden bin. Aber das hatte ich ganz stark, dass ich durch diese ständige Interaktion mit anderen Leuten sehr überflutet war.
Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also wenn man das nicht kennt, wie sich das anfühlt, kann man sich wahrscheinlich ganz schwer da reinversetzen. Gerade das Thema Reizüberflutung, da werden viele sagen, ja, ich komme auch nicht so gut damit klar. Aber ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Ne?
Nee, ich denke nicht.
Das ist eine starke Überforderung.
Ja.
Und auch dieses sich auf eine andere Person einlassen, also auch jetzt hier dieses Gespräch, ist ja sicherlich auch sehr viel anstrengender als für jeden anderen, der jetzt hier sitzen würde. Also schon eine große Leistung auch.
Ja, wie gesagt, ich muss immer mit mir im Kontakt sein, wenn ich mit jemand spreche und mit der anderen Person. Und ich habe jetzt ja auch, wo ich mich mit Ihnen unterhalte, die Augen zu. Das hilft mir, dass ich im Kontakt mit mir auch bleiben kann. Sonst würde ich, glaube ich, sonst wäre mein Kopf irgendwie ganz leer und ich könnte gar nicht sprechen.
Dieses Asperger-Syndrom ist ja eine Form von Autismus. Autismus überhaupt, wie oft kommt das vor? Wie oft wird sowas diagnostiziert?
Ja, also mittlerweile geht man von 1% aus, also jeder Hundertste. Männer ein bisschen häufiger vertreten als Frauen, aber Frauen werden auch oft nicht so leicht entdeckt, weil die doch eher angehalten werden, auch von den Eltern, sich sozial anzupassen. Da fallen die dann ein bisschen nicht so auf. Also
die Dunkelziffer wird wahrscheinlich noch sehr viel höher sein.
Ist schwer zu sagen. Also ich denke 1%, jetzt viel mehr glaube ich jetzt auch nicht, dass es ist. Also 1%, ja.
Wobei es ja auch leichte Formen gibt, schwerere Formen.
Ja.
Und da ist ja auch der Übergang fließend. Ne?
Genau.
Jetzt wurde bei Ihnen das Asperger-Syndrom erst so spät erkannt. Sie waren 39 Jahre alt.
Ja.
Wie ging es Ihnen mit dieser Diagnose?
Ja, eigentlich ging es mir gemischt. Also kurzfristig ging es mir sehr schlecht damit, weil für mich damit klar war, dass meine Zukunft, so wie ich sie mir eigentlich erhofft hatte, dass ich vor allem weiter als Psychotherapeutin arbeiten kann, da wurde mir klar, dass ich meine Kompensationsmechanismen schon völlig ausgereizt hatte. Also ja, mir wurde klar, dass ich einfach mich nicht noch besser anpassen kann, als ich es ohnehin schon getan habe, weil ich war sehr gut angepasst. Also kurzfristig war es ein Fluch, langfristig war es ein Segen, weil ich dadurch mehr zu mir selber gefunden habe und es mir jetzt auch viel besser geht als vorher.
Das heißt, das war schon so ein Startschuss in ein neues Leben?
Ja, ganz klar. Mhm. Also es war für mich ein absolut, es war der 2. Dezember 2010. Das war für mich da hat sich mein Leben auf den Kopf gestellt irgendwie. Also meine Identität ist dadurch total erschüttert worden, die ich vorher von mir hatte. Die war dann total fragil geworden.
Warum wurde es denn so spät erkannt?
Ja, die Frage ist, wer hätte es erkennen sollen? Also mein Hauptinteresse im Erwachsenenalter war dann eben, diesen Beruf der Psychotherapeutin ausfüllen zu können. Und ich hatte einfach mich ganz viel in den ganzen Jahren beschäftigt mit sozialem Kompetenztraining, mit irgendwelchen Ratgeberbüchern, Coachingbüchern, Selbstmanagementbüchern. Dann, wie gehe ich mit meinem Chef um, irgendwelche Bücher, wie gehe ich mit Kollegen um, Smalltalk und so weiter. Ich hatte das alles gelesen und gelernt und angewendet. Und ja, wer hätte das merken können? Also
Ja, deswegen habe ich auch gemeint, die Dunkelziffer ist vielleicht auch höher. Bei Ihnen wurde es so spät erkannt.
Ja.
Jetzt sind Sie ja selber Diplompsychologin und Verhaltenstherapeutin, haben lange Jahre auch gearbeitet in diesem Beruf. Haben Sie denn bei sich selber irgendwie, Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass manches anders läuft als bei anderen Menschen, aber diese Diagnose, ist Ihnen die auch schon mal irgendwie durch den Kopf gegangen?
Also ich habe in Aufzeichnungen, das war vielleicht 2 Jahre vor der Diagnose, als es mir extrem schlecht ging, da habe ich mal irgendwie gedacht, so katastrophisierend eigentlich gedacht, entweder bin ich irgendwie schizoid oder autistisch, aber das habe ich irgendwie nicht richtig ernst genommen. Also ich hatte sogar im Studium mal ein Buch gelesen über das Asperger-Syndrom, einfach weil ich das spannend fand. Und bin aber im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das auf mich zutreffen könnte, weil ich dachte, das geht nicht zusammen, dass man erfolgreich berufstätig ist und autistisch ist. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht auf mich bezogen. Ist sehr merkwürdig eigentlich im Rückblick.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, im Vorwort, das endet mit den Worten, meine Welt bricht zusammen wieder einmal.
Ja.
Also mit diesen Worten endet so der Prolog. Und das war eigentlich kurz nach der Diagnose. Das ist natürlich eine Momentaufnahme. Das hat sich wieder seitdem auch viel entwickelt. Was hatte sich da alles ereignet? Kann man das überhaupt beschreiben, wie es Ihnen in diesem Moment ging?
Ja, also nach der Asperger-Diagnose bin ich halt arbeitsunfähig geworden. konnte einfach nicht mehr mich zusammenreißen und das hatte ich schon 12 Jahre lang getan und es war absolut Ende Gelände. Und ich hatte dann auch gegen ärztlichen Rat eine berufliche Wiedereingliederung versucht. Ich habe damals eine Leitungsstelle gehabt in einem psychosozialen Zentrum und ich habe irgendwie gedacht, auch wenn die Ärzte das sagen, ich muss gucken, ob ich es nicht doch irgendwie hinkriege. Und ja, diese Wiedereingliederung ist absolut gescheitert und an dem Tag, wo also es klar war, da, es gibt, ich kann nicht mehr da arbeiten. Also da hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, ich hatte meine Zukunft verloren. Ich hatte den Beruf sehr geliebt und der war weg und der hatte war sehr wichtig für mich. Ja, da ist das zusammengekracht halt.
Aber man muss dann auch sich nochmal vorstellen, das beschreiben Sie in Ihrem Buch auch sehr eindrücklich, dass im Prinzip jeder Tag, den Sie in Ihrem Beruf als Berufsalltag erlebt haben, so anstrengend war für Sie, dass Sie im Prinzip das ja wie eine absolute Überforderung empfunden haben. Und wenn man das jeden Tag erlebt, so eine absolute Überforderung, dann ist eigentlich kein Wunder, dass irgendwann der Punkt kommt, sagt, ich kann nicht mehr.
Ja, also ich weiß nicht überhaupt, wie ich 12 Jahre überhaupt geschafft habe, durchzuhalten, ist mir im Rückblick also schleierhaft. Aber ich habe es irgendwie geschafft, weil es mir so wichtig war.
Also der Beruf war weg und kurz darauf ist auch eine langjährige Beziehung dann zu Ende gegangen. Wahrscheinlich auch eine Folge dieser ganzen Entwicklung und des zu sich selber Findens.
Richtig.
Aber das war ja natürlich auch sicherlich, Frau Saalfrank, ein Rieseneinschnitt in Ihrem Leben. Und man muss sich vorstellen, man fällt doch eigentlich in ein richtiges Loch.
Ja, das war ganz schlimm. Also mein Leben bis zur Asperger-Diagnose hat eigentlich wirklich nur aus Beruf und Partnerschaft bestanden. Ich hatte eine langjährige Partnerin gehabt, mit der ich auch schon lange zusammen gewohnt habe. Ja, und erst ist halt der Beruf dann weggebrochen und dann hat sich auch noch meine Freundin von mir getrennt und da war wirklich mein ganz bisheriges Leben, so wie es vorher war, das gab es nicht mehr. Und ja, das war wirklich, also Tabula rasa, nichts mehr da.
Ja. Also da steht man erstmal vor einem Riesenloch.
Ja, das ist jetzt 7 Jahre her.
Ja, es hat sich viel getan, darüber sprechen wir gleich. Wir hören erstmal eine erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und das ist eine sehr bekannte Musik aus Flashdance, What a Feeling.
Ja.
Was verbinden Sie mit dieser Musik?
1996 hatte mein Vater einen Zusammenbruch, ist reanimiert worden und lag dann im Wachkoma fast ein Jahr. Und im April 2017 habe ich einen Anruf von meiner Mutter bekommen. Also er war im Pflegeheim und ich habe den Anruf von meiner Mutter bekommen, dass er gestorben ist. Und das war für mich, die Sonne hat geschienen an dem Tag und ja, es war irgendwie ein wunderschöner Tag und irgendwie habe ich da so Frieden empfunden, dass er endlich erlöst war von seinem Leiden. Und ich saß dann bei mir im damaligen WG-Zimmer in Gießen und habe diese Musik gehört und habe irgendwie nur Frieden gespürt und war irgendwie dankbar, dass er endlich nicht mehr leiden muss.
Dann hören wir uns diese Musik mal an.
First, when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel.
What a Feeling von Irene Cara aus dem Film Flashdance. Sie hören H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf und zu Gast ist heute Birgit Saalfrank, die das Buch geschrieben hat, Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin. Frau Saalfrank, Sie haben sich diese Musik gewünscht, Sie haben eben berichtet von dem Erlebnis, vom Tod Ihres Vaters. Wie alt waren Sie da?
Da war ich 26.
26. Ja. Sie wurden in München geboren, dann sind Sie aber im Alter von 3 Jahren nach Oberursel umgezogen. Ich denke mal, München ist wahrscheinlich eine Zeit, die Sie nicht in Erinnerung haben. Dann im Alter von 13 Jahren ging es in die Nähe von Hannover Und da haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, dort haben Sie angefangen, sich heimatlos zu fühlen. Ich meine, so ein Umzug, auch in dem Alter, auch immer wieder aus der gewohnten Umgebung rausgerissen zu werden, ist ja auch nicht so ganz einfach.
Ja, vor allem haben meine Eltern mit uns überhaupt nicht darüber gesprochen. Das wurde einfach gemacht. Ja, und dann waren wir an einem neuen Ort und dann lebte man halt da sein Leben weiter. Aber bei uns in der Familie wurde halt generell irgendwie nicht über emotionale Themen oder so gesprochen. Und ich war damit auch völlig alleine und ja, war dann plötzlich mit 13 in einer völlig fremden Umgebung und meine bisherigen Kontakte waren weg. Ich war beim Kunstturnen sehr engagiert gewesen und ja, bin da oft hingegangen, ich glaube 3-mal die Woche und das war dann, alles war weg.
Und Sie haben dann bis zum Studium in Hannover oder in der Nähe gewohnt, in Norddeutschland?
Ich habe da Abitur gemacht. Also es waren dann 6 Jahre, die ich da gewohnt habe. Es waren schon auch sehr intensive Jahre. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Also ich habe da eine andere Form von Leistungssport entdeckt, das Kunst- und Turmspringen, was zufällig da sehr bekannt war. Da war auch der damalige Bundestrainer zufällig ansässig in dem kleinen Ort in der Nähe von Hannover, wo wir hingezogen waren. Und da bin ich dann fortan, also nach kurzer Zeit jeden Tag zum Leistungssport gegangen und dann hat mein Leben war immer relativ klar strukturiert. Also damals hat mein Leben aus Schule und Sport bestanden und sonst gab es nichts irgendwie. Mhm. Also Kontakte hatte ich eigentlich auch wenige.
Das ist auch typisch für den Autismus oder ja, das Asperger-Syndrom. Also klare Strukturen, auch der Leistungssport, also ja, besonderer Ehrgeiz, gehört das auch dazu?
Besonderer Ehrgeiz, den hatte ich sicherlich. Der gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Autismus, aber die Struktur, die mir der Leistungssport gegeben hat, die finde ich schon sehr typisch. Also ich hatte jeden Tag meine festen Trainingszeiten und die Tage waren eigentlich alle strukturiert. Am Wochenende waren Lehrgänge oft oder Wettkämpfe. Schwierig wurde es dann, wenn am Sonntag um 2 der Lehrgang fertig war und was machte ich mit dem Rest vom Tag? Da gab es dann keine Struktur und da ging es mir immer sehr schlecht. Da hatte ich dann auch Essstörungen irgendwann bekommen. Und diese Sonntage oder Wochenende, wenn nichts war, das war sehr schwierig.
Also für sich die Zeit zu füllen mit etwas, was nicht vorgegeben ist, ist dann schwierig.
Also genau, so kreativ, spontan zu überlegen, ach, ich mache jetzt mal dies und das, das ist ja für Autisten unter Umständen schwierig. Also ich konnte das irgendwie gar nicht.
Sie haben auch geschrieben, dass eigentlich Ihre Eltern oder Ihre Mutter nie dabei war, wenn Trainings war oder Wettbewerbe waren, dass sie das auch eigentlich gut fanden.
Ich wollte meine Springerwelt trennen von meinem Zuhause. Irgendwie habe ich gedacht, meine Springerwelt, die würde dann kaputt gehen, wenn meine Eltern da irgendwie mit dabei wären. Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie Angst.
Also auch alles schön getrennt, dass es wichtig ist, auch dann klare Strukturen da zu haben.
Ja, vielleicht auch das. Mhm. Ja.
Jetzt haben Sie ja als Kind auch viele Ängste gehabt. Auch das beschreiben Sie sehr detailliert in Ihrem Buch. Also unterschiedlichste Formen von Ängsten im Kontakt mit anderen Menschen.
Ja.
Und Sie haben auch mit 5 Jahren schon zum ersten Mal Kontakt zu einer Kinderpsychologin gehabt. Mhm. Sind das auch alles vielleicht schon kleine Hinweise darauf, dass Sie eben auch besonders waren, dass Sie auch eine besondere Aufmerksamkeit brauchten?
Ja, die habe ich nur irgendwie dann trotzdem nicht gekriegt. Also ich war zwar mit 5 bei dieser Kinderpsychologin und hatte auch, das weiß ich aus Aufzeichnungen, die meine Mutter mir aufbewahrt hat und gegeben hat, hatte dann irgendwie auch 30 oder 40 Kinder, also Spieltherapiestunden noch mit 2 anderen Mädchen. Da habe ich wenig Erinnerungen. Im Alltag hat sich irgendwie emotional, also meine Mutter, die konnte das irgendwie nicht, dass sie sich um mich kümmert oder irgendwie emotional mit mir wirklich spricht und so. Und ich hätte das halt umso stärker gebraucht, wegen des Autismus auch. Und das Mutter und Vater haben das beide nicht gekonnt.
Kann man sagen, dass Autismus, diese Form auch vererbt wird, dass in den Familien dann vielleicht auch schon so Strukturen da sind?
Ja, man geht heutzutage davon aus, dass eine große Varianz, also ein großer Faktor für Autismus, die Vererbung ist. Nicht der alleinige, aber es gibt schon häufig auch in der weiteren Familie bei betroffenen Menschen auch Autisten.
Aber man spricht nicht von Krankheit, ne?
Ja, da gibt es verschiedene Pros und Cons, wie man das jetzt nun nennen soll. Krankheit ist es nicht. Von der Krankheit kann man ja auch wieder gesunden und Autismus ist eher eine Form zu sein. Also das ist jetzt positiv ausgedrückt. Negativ ausgedrückt würde ich sagen, ist es schon eine Behinderung in dem Sinne, dass es in unserer heutigen Welt einfach eine Behinderung für einen selbst ist, wenn man autistisch ist.
Eine Krankheit in Anführungsstrichen, die man nicht heilen kann, etwas, mit dem man leben muss und mit dem man lernen muss, umzugehen.
Ja, genau. Mhm.
Jetzt haben Sie noch eine 5 Jahre jüngere Schwester. Mhm. Wie war das Verhältnis zu ihr?
Das kann ich ganz schwer sagen. Ich habe da viel drüber nachgedacht, auch gerade als ich das Buch geschrieben habe. Und ich habe sehr wenige Erinnerungen. Meine Schwester meint, wir hätten uns immer nur gestritten. Ja, ich war überfordert mit ihr. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mit ihr anfangen sollte. Und es war dann schwierig für mich, wenn sie irgendwas von mir abgucken wollte oder so. Also sie hat, denke ich, schon Zuwendung gesucht. Und ich vermute, dass ich sie oft habe abblitzen lassen. Aber nicht, weil ich sie nicht mochte oder so, sondern ich wusste einfach überhaupt nicht, wie das geht und was ich mit diesem kleinen Menschen da tun kann.
Mhm. Also sie war also auf jeden Fall anders als sie? Oder
ja,
ist
sie ist nicht autistisch. Mhm. Sie ist einfach, ja, sie war anders als ich und halt auch 5 Jahre jünger. Also ich denke, dass es mit dem Autismus auch zu tun hat, dass ich irgendwie mit ihr nichts anfangen konnte.
Sie sind dann zum Studium nach Gießen gegangen. Mhm. Ich habe vom WG-Zimmer schon erzählt, in Gießen.
Ja.
Und Sie haben aber nicht gleich Psychologie studiert, sondern erstmal Ernährungswissenschaften,
genau.
Ökotrophologie.
Ja.
War also noch nicht der Gedanke gleich da, ich möchte mal Psychologin werden.
Nee, also eigentlich hatte ich überlegt, ob ich Ärztin werden will, hatte da auch eine Pro- und Kontraliste gemacht.
Also auch diese Listen, die beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, ne? Die sind auch ganz wichtig in Ihrem
Leben. Diese Listen sind immer ganz wichtig. Mhm. Und da hatte ich mich dann dagegen entschieden, weil ich irgendwie dachte, dass man als Ärztin irgendwie keine Zeit für sich hat, dass man ständig auch Nachtdienste hat und so. Und ich war ganz interessiert an Naturwissenschaften, hatte auch an Chemie gedacht, aber dann bei Chemie dachte ich, dann muss ich, wenn man, also im Studium und auch später, muss man ja Stunden im Labor stehen und ich konnte noch nie gut stehen. Ich war immer sehr schnell, auch als Kind schon, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen bin, Klamotten shoppen oder so, war ich immer ganz schnell müde, also viel Chemie auch weg.
Und also da so strukturiert darüber nachzudenken, ja. Das fällt weg aus dem und dem Grund, das finde ich auch interessant in dem jungen Alter. Das machen sich ja viele überhaupt keine Gedanken darüber.
Ja, und zur Ökotrophologie, das war damals ein sehr neuer Studiengang und ich hatte Chemie-Leistungskurs und mein Lehrer, der hat mir irgendwie das vorgeschlagen, das könnte ich doch machen. Und Ernährung hat mich eh sehr interessiert. Meine Mutter hat immer sehr auf gesunde Ernährung geachtet. Und ich war, wie gesagt, ein bisschen vorbelastet mit Essstörungen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, dann mache ich halt das.
Mhm. Und Das haben Sie angefangen?
Ja, eigentlich habe ich es noch nicht mal ein ganzes Semester gemacht. Also mir war schon zu Beginn des Studiums klar, dass ich das nicht machen würde. Also ich war im Sommer auf einem Sommercamp in den USA gewesen und habe mich um behinderte Kinder gekümmert. Und da ist mir schon klar geworden, dass ich Ernährungswissenschaft eigentlich gar nicht studieren wollte. Aber da ich keinen Plan B hatte, habe ich irgendwie gedacht, egal, dann gehe ich trotzdem nach Gießen und fange erstmal dieses Studium an und alles Weitere ergibt sich dann schon. Mhm. War dann auch so.
Und dann haben Sie aber doch sich dann entschieden, Psychologie zu studieren. Schlummerte das immer so ein bisschen in Ihnen, vielleicht dieser Wunsch auch?
Kann schon sein.
Weil wenn man selber sich so viel mit sich selber auseinandersetzt,
ja,
kenne ich einige, die dann doch drüber nachgedacht haben, wo es dann nachher am Numerus Clausus scheitert zum Beispiel, aber die den Wunsch haben, was in der Richtung zu machen. Also Sie haben das Studium ja dann noch abgeschlossen?
Ja, habe ich abgeschlossen.
Hm. Und dann auch gearbeitet, haben Sie auch schon erzählt. Und es hat Ihnen ja auch sehr viel Spaß gemacht, hat Sie sehr erfüllt.
Ja, also das Studium war toll. Mich mit Psychologie zu beschäftigen, fand ich sehr spannend. Und auch die psychotherapeutische Ausbildung dann zur Verhaltenstherapeutin, die ich dann angeschlossen habe, die hat mir sehr gut gefallen, weil mich die Themen einfach unwahrscheinlich interessiert haben. Also viele Asperger-Autisten haben ja sogenannte Spezialinteressen. Und meines war ganz klar, ja, Psychologie, Psychiatrie, menschliche Interaktionen analysieren. Ist nicht so ganz typisch für Asperger-Autisten, solche Interessen zu haben, aber das gibt's hin und wieder schon. Und bei mir war das halt sehr ausgeprägt. Und ich hätte mich mal fragen sollen, ob ich in der Praxis überhaupt das dann auch, also so viel Kontakt mit anderen Menschen haben kann, dass ich das dann auch anwende. Diese Frage habe ich halt versäumt, mir zu stellen.
Also das ist dann eigentlich das Problem. Also das Interesse ist da, aber das dann ausüben zu können, überfordert dann.
Ja, genau. Mhm.
Ja, Sie haben ja schon erzählt, dass Sie den Beruf dann aufgeben mussten. Mhm. In Frührente zu gehen, Sie sind jetzt Mitte 40?
Ich bin jetzt 48.
48, ja. Sehen viel jünger aus.
Danke.
Bekommen Sie immer gesagt wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, aber das ist ja trotzdem nicht einfach. Sie sind ein junger Mensch, würden ja wahrscheinlich gern auch noch was arbeiten.
Zumal ich war ja 41, als ich berentet wurde.
Ja, stimmt, muss man auch nochmal zurückrechnen.
Ja, ja. Ja. Nee, das war sehr schwierig. Also ich habe viele Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten, dass ich ja, halt früh berentet wurde. Also es war ganz schwer für mich.
Das zu akzeptieren.
Ja. Mhm.
Sie sind aber heute auch zum Beispiel in der Asperger Hilfe tätig.
Das ja, heißt, Asperger Selbsthilfe,
in der Asperger Selbsthilfe.
Genau, ja.
Aber können damit auch anderen wieder Impulse geben. Und da kommt doch sicherlich Ihr Beruf und Ihre Ausbildung auch zugute. Was glauben Sie, was hilft da mehr? Die Betroffene, die selber Ratschläge geben kann, oder auch die Therapeutin? Oder
also absolut beides. Mhm. Ja, also als Therapeutin habe ich halt immer so eine ganz große Verantwortung auch gespürt für die anderen und für meine Patienten. Und im Freundeskreis fühle ich diese Verantwortung nicht mehr so stark, sodass ich irgendwie die Techniken, die ich halt gelernt habe, also schon auch weitergeben kann und da auch immer gute Rückmeldungen bekomme. Aber ich fühle mich nicht mehr so verantwortlich. Mhm. Das hilft mir dann.
Sie sind selbst Therapeutin. Mhm. Das Asperger-Syndrom, wenn das erkannt wird, zu behandeln, kann das jeder Therapeut oder braucht es eine spezielle Ausbildung?
Also ich finde, im Grunde kann das eigentlich jeder Therapeut, wenn der sich einlässt auf Autismus. Also man kann dann als Patientin ruhig auch, sollte man seinen Therapeuten, wenn er sich noch nicht auskennt, so ein bisschen auch Informationen geben über das Asperger-Syndrom. Ja, es hilft einfach schon, wenn man ein Gegenüber hat, also einen Therapeut hat, der einem freundlich zugewandt ist, der empathisch ist, der für einen da ist.
Was hat Ihnen denn am meisten geholfen?
Ich habe ja nach diesem Zusammenbruch im Dezember 2010, ich habe ja dann noch insgesamt, also ich hatte noch 4 stationäre Behandlungen, die waren dann nötig in Psychiatrien und psychosomatischen Kliniken. Also am meisten geholfen, denke ich, hat mir eigentlich, ich war damals im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen insgesamt, also 2x3 Monate. Und einfach da zu sein, in der Psychiatrie zu sein, das war eine Therapiestation für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Und da haben sie einfach auch den Autismus ein bisschen dann da rein zugeordnet. Und einfach da zu sein und in Krisen jederzeit jemand ansprechen zu können, das war einfach toll. Und da gab es ein Malatelier. Ich konnte in der Zeit, hatte ich Schwierigkeiten zu sprechen. Mhm. Und ich konnte aber mich durch Malen ganz toll ausdrücken. Und das hat mir so gut getan, dass ich da immer ins Malatelier gehen konnte, wenn ich wollte. Und es gab auch ein Therapieangebot zum Malen. Das hieß begleitetes Malen. Da war ich dann 2x die Woche. Also die 2 Sachen, die haben mir einfach riesig geholfen, wieder überhaupt Kontakt zu mir zu bekommen, weil ich den durch die lange psychotherapeutische Tätigkeit total verlernt hatte, weil ich so sehr in eine Rolle gegangen war, dass ich den Kontakt zu mir gar nicht mehr hatte. Und den habe ich eben in Emmendingen wieder gefunden.
Und das haben Sie ja auch in Ihrem Buch, haben Sie ja, einige von den Bildern.
Da beschreibe ich, genau, da sind auch Bilder drin in dem Buch, die ich gemalt habe, ja. Und ich beschreibe auch die Therapien, die ich gemacht habe, auch in den Kliniken, was da gewesen ist, die Angebote beschreibe ich auch, wie das für mich war, ganz ausführlich.
Und auch immer sehr positiv, weil es gibt ja viele Menschen, die haben auch viele negative Erfahrungen gemacht oder sind vielleicht an die falsche Behandlungsmethode geraten oder es hat einfach auch nicht gepasst. Da gibt es ja auch wirklich viele Negativbeispiele. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie eigentlich auch wirklich immer das Glück oder das richtige Gespür dafür hatten, sich die Hilfe zu holen, die Sie brauchten.
Ja, also ich hatte einfach immer riesengroßes Glück mit den Therapien, die ich gemacht habe. Das war eigentlich alles immer positiv. Ich weiß auch nicht, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, weil ich auch die andere Seite kannte, also eben auf der Helferseite zu sein. Vielleicht, also ich habe mich auch immer sehr gut mit den Therapeuten, Therapeutinnen verstanden. Vielleicht auch, weil ich mich in die einfühlen konnte, weil ich wusste, wie das ist, eben Therapeutin zu sein. Ich weiß nicht genau, ich hatte immer Glück.
Ja, war auf jeden Fall schön, dass es so gelaufen ist.
Ja.
Wir kommen zur nächsten Musik, die Sie ausgewählt haben, von Enya, Flora's Secret.
Ja.
Warum haben Sie diese Musik ausgewählt?
Also, die Musik hat mich begleitet, als ich 2004, 2005 unter einer ganz schweren Depression gelitten habe und das aber ein halbes Jahr fast ausgehalten habe, weil ich irgendwie nicht gescheut habe, Hilfe zu suchen. Und da habe ich dann angefangen, da bin ich zu meinem Hausarzt und dann kurz danach auch zu einem Psychiater und habe das erste Mal Hilfe gesucht. Und ja, ich erinnere mich an Zugfahrten von irgendeinem Gesprächstermin dann zu meiner Arbeit. Und da habe ich die Musik von Enya gehört und hatte irgendwie auch so ein Aufbruchsstimmungsgefühl. Es war ganz toll.
Only they
Laura's Secret von Enya war das. Und gewünscht hat sich diese Musik Birgit Saalfrank. Sie ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Frau Saalfrank, bei Ihnen wurde vor 8 Jahren das Asperger-Syndrom, Asperger-Autismus diagnostiziert. Sie haben ein Buch geschrieben, das jetzt veröffentlicht wurde. Wie kam es überhaupt dazu, diese Geschichte schließlich aufzuschreiben?
Der Prolog von meinem Buch ist ja September 2011. Da war mein Beruf quasi zusammengebrochen. Ich wusste, das schaffe ich nicht mehr. Und ich war dann sehr depressiv auch. Und 2 Monate später hatte ich irgendwie diese Idee, das erste Mal, ich muss diesem ganzen Zusammenbruch irgendeinen Sinn geben. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich das irgendwann mal aufschreiben. Also irgendwie habe ich gedacht, ich muss da einen Weg rausfinden und vielleicht kann ich das irgendwann aufschreiben. Und das war so ein Gedanke, der mich dann viele Jahre auch getragen hat.
Also das Schreiben war auch immer leichter als das Sprechen.
Ja,
also
ja,
über
immer
das Schreiben
leichter.
Auch ein bisschen verarbeiten, die eigene Geschichte.
Das hat auch eine Rolle gespielt, ja.
Es ist ja jetzt kein Roman, den man durchliest. Es ist kein Sachbuch, wäre vielleicht auch der falsche Begriff. Eher so eine persönliche Dokumentation.
Ja, also der erste Verlag oder einer der ersten, an den ich das geschickt hatte, der hat sich auch das Manuskript geben lassen. Und das wurde dann abgelehnt mit der Begründung, dass der Schreibstil zu distanziert sei. Das ist jetzt ein bisschen auch dann, hat sich dann auch verändert jetzt im Laufe der Veröffentlichung, auch durch das Lektorat, aber da ist schon was dran. Also ich habe versucht, aus einer Distanz heraus mein Leben zu beschreiben. Also ich war quasi das Objekt meiner Beobachtung und habe irgendwie halt darüber dann geschrieben.
Aber ein Roman sollte es auch nicht werden. Das wäre dann nochmal distanzierter, dass Sie eine Person beschreiben, die irgendetwas erlebt.
Das fände ich, hätte ich total komisch gefunden, daraus einen Roman zu machen.
Wen wollen Sie ansprechen? Wen wollen Sie erreichen?
Also ehrlich gesagt sind es sehr verschiedene Zielgruppen, die ich erreichen will. Erstmal natürlich Selbstbetroffene oder Menschen, die irgendwie denken, oh, ich vielleicht habe ich Autismus oder so.
Dass man das vielleicht erkennt, ne? Erste Anzeichen.
Ja, genau. Aber auch Angehörige von Autisten, also zum Beispiel Eltern, Geschwister, Freunde, wenn überhaupt Autisten Freunde haben. Ich hatte ja keine. Arbeitskollegen, Chefs.
Und was wären dann die ersten Anzeichen, die man dann beobachten könnte, dass sich jemand zurückzieht oder dass jemand die Welt anders wahrnimmt als normal? Oder was wären dann so kleine Anzeichen? Das ist ja so unterschiedlich.
Im Erwachsenenalter meinen Sie?
Ja, auch vielleicht bei Kindern schon. Man denkt, oh, das Kind verhält sich vielleicht in der Schule anders, eckt an, ist vielleicht auch mal aggressiver, aber das kann ja ganz andere Gründe haben.
Ja, wenn ein Kind einem irgendwie komisch vorkommt oder so, oder man nicht richtig in Kontakt mit ihm kommt oder das oft irgendwie Missverständnisse hat, vielleicht mit seinen Mitschülern oder so, keine Freunde hat, nicht viel spricht. Ja, das ist alles sehr individuell, aber wenn ein Kind irgendwie ein bisschen also auffällig wird.
Also sollte man ruhig mal hinterfragen und auch sich ruhig durchaus professionelle Hilfe holen, um mal zu gucken.
Genau.
Vielleicht liegt ja eine ganz andere Ursache, vielleicht ist es ja nicht einfach nur keine Lust, sondern versteckt ja was ganz anderes dahinter.
Genau, ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Therapeuten, Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiater Interesse an dem Buch haben könnten.
Ja, genau, das ist mir auch eine große Herzensangelegenheit. Ich habe es auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen geschrieben, also für Psychotherapeuten und Psychiater vor allem, Hausärzte vielleicht auch, aber vor allem Psychiater. Weil einfach meine Erfahrung ist, dass Autismus, der hochfunktionale Autismus, also das Asperger-Syndrom, doch, es hat sich jetzt verbessert in den letzten Jahren, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gedacht habe, dass ich das Buch schreiben will, da war noch sehr wenig Wissen unter fachlichen Kollegen über hochfunktionalen Autismus. Und ja, ich wollte einfach dazu beitragen, dass sich das ändert.
Wenn jetzt jemand mit Kind oder mit wem auch immer sagt, da möchte ich gerne mal gucken lassen, gibt es da Anlaufstellen, zu denen Sie raten würden?
Ja, es gibt in der Tat gerade für Kinder und Jugendliche, ja, die Unikliniken in den Kinder- und Jugendpsychiatrien kennen sich auch in dem Bereich aus. Ja, Kinder- und Jugendlichenpsychiater, Psychiaterinnen kennen sich auch ganz gut da aus. Wenn man es erst im Erwachsenenalter merkt, dass es vielleicht der Fall sein könnte, hat man es ein bisschen schwerer. Wobei es inzwischen auch an vielen Unikliniken Autismusambulanzen gibt für die Diagnostik von Erwachsenen. Das hat sich sehr verbessert. Mhm. Es gibt Autismus-Therapie-Institute, die Krankenkassen übernehmen für die Kinder und Jugendlichen da in der Regel die Kosten. Als Erwachsener muss man die selber zahlen. Das kostet dann so, weiß nicht, 300-400 Euro vielleicht. Da kann man auch hingehen, die kennen sich gut aus. Und es gibt immer auch mal niedergelassene Psychotherapeuten, die sich aus irgendwelchen Gründen auch schon damit beschäftigt haben und wo man dann hingehen kann. Aber zur Diagnostik zu einem Therapeuten zu gehen, der sich damit gar nicht auskennt, der sollte dann eher weiterverweisen.
Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt viele leichtere Formen, die den Alltag vielleicht kaum einschränken. Es gibt schwere Formen, die einen zwingen, das Leben völlig auf den Kopf zu stellen, völlig zu verändern. Sie haben schon auch erwähnt, Depressionen haben Sie auch eine Zeit lang begleitet. Suizidgedanken spielen mit Sicherheit auch eine Rolle.
Ja.
Und das ist ja dann schon etwas, wo man dann wirklich Hilfe braucht und sich helfen lassen sollte. Mhm. Ist das auch vielleicht etwas, wo Sie anderen Menschen Mut machen möchten?
Ja.
Dass Sie sagen, also ich habe das alles auch erlebt. Ich habe Krisen erlebt. Ich habe eine Riesenkrise erlebt. Aber ich habe mich wieder ins Leben zurückkämpfen können. Es geht?
Ja, genau. Also gerade bei hochfunktionalen Autisten, die gut kompensiert sind, also wo man es im Alltag nicht so sehr merkt, den Autismus, die verausgaben sich häufig sehr, um eben zu schaffen, dass man es ihnen nicht anmerkt. Und da ist es dann häufig so, dass da auch Komorbiditäten, also andere psychische Erkrankungen sich entwickeln. War bei mir auch so. Also eine Depression hat sich dann daraus entwickelt, wie so eine Erschöpfungsdepression durch dieses ständige sich kontrollieren und zusammenreißen, um nicht aufzufallen.
Und wie gehen Sie heute damit um? Ist das auch wichtig, dass man einfach sagt, ich bin eben so und man muss mich auch so nehmen, wie ich bin? Und ich weiß aber heute, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und das ist einfach auch wichtig und gehört zu mir. Ist das auch ein Schritt?
Ja, also ich würde es einschränken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es gut wäre zu sagen, ich bin halt so zu allen und ihr müsst alles von mir akzeptieren. Also ich finde schon, man muss auch, wenn man autistisch ist, schon auch versuchen, sich ein bisschen anzupassen. Also man kann nicht totale Rücksicht fordern für alles. Es ist so eine Mischung ist ganz gut, dass man schon auch so man selbst sein kann, aber ja auch schon die Bedürfnisse von den NTs, das sind die neurotypischen Menschen, die werden von Autisten so genannt, also diejenigen, die keinen Autismus haben, dass man auf die auch eingeht.
Und das lernt man wahrscheinlich dann auch mit speziellen Therapien.
Also ich musste eher lernen, zu mir zu finden. Ich musste eher lernen, wieder autistisch zu sein. Wohingegen diejenigen, bei denen der Autismus früh erkannt wird, eher lernen müssen, auch sich an die Gesellschaft anzupassen. Also es kommt immer darauf an, von welcher Ecke her man kommt. Also generell ist mein Eindruck, dass Jungen und Männer eher so sind, dass sie den Autismus stärker leben und dann auch vom Umfeld vielleicht fordern, dass die sich irgendwie dann halt anpassen. Und bei Mädchen ist es tendenziell eher so ein bisschen andersrum. Und die müssen dann eher lernen, ja wieder autistische Bedürfnisse auch zu leben.
Um einfach zu sich selbst zu finden,
ja, genau.
Und damit auch glücklich zu werden und
ja.
Mit sich ins Reine zu kommen.
Sie
haben ja vorhin beschrieben, dass Sie mit freier Zeit so gar nichts anfangen konnten. Das ist auch etwas, was man lernen muss. Wie geht's Ihnen heute?
Ich muss meine freie Zeit auch immer sehr gut planen. Also wenn ich plötzlich nichts zu tun habe, das ist ganz schlecht. Da geht's mir überhaupt nicht gut mit. Deswegen verbringe ich auch relativ viel Zeit meines Alltags mit Planung von den nächsten Tagen und Wochen.
Ja. Aber das zu wissen, ist ja dann schon mal ein erster Schritt, dass das wichtig ist, dass man das für sich organisiert. Sie beschreiben auch zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, überhaupt ein ganz wichtiges Stichwort. Jeder, der irgendwo im Stress ist, muss auch wieder ein bisschen mehr zu sich kommen. Das gehört auch zu Ihrem Alltag dazu?
Ja, ich habe das inzwischen eigentlich eher so internalisiert. Ich habe 2013, als ich das letzte Mal aus einer psychiatrischen Klinik da entlassen wurde, da war mir klar, ich will irgendwie was in Sachen Achtsamkeit machen. Und da gab es so einen 6-Wochen-Kurs, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR heißt es, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Da lernt man so Sachen wie den Bodyscan, dass man so mit der Aufmerksamkeit durch jedes Körperteil geht. Oder dass man achtsam atmet und genau den Atem beobachtet und sich so zentriert auf eine gewisse Weise. Und das war auch sehr sinnvoll für mich. Das mache ich heute immer noch. Also es muss ich einfach immer machen. Mhm. Nicht mehr so, dass ich so viele Übungen mache, aber dass ich im Alltag das ganz oft einfach anwende.
Es hat sich ohnehin viel getan in Ihrem Leben. Sie sind verheiratet,
ja.
Glücklich verheiratet jetzt heute. Also hätten Sie sich das vor 6, 7, 8 Jahren
nie im Leben
denken können?
Nie im Leben.
Das ist so. Das heißt, heute können Sie rückblickend sagen, es hat aus der Krise ist ein neues und schönes Leben
auf jeden Fall
gewachsen.
Ja.
Das macht ja auch Mut.
Auf jeden Fall. Also und den Mut wollte ich auch gerne weitergeben, dass auch wenn man beruflich zusammenbricht, man ein schönes Leben haben kann. Also das war mir einfach ganz wichtig, auch selber die Erfahrung zu machen und dann auch anderen Mut zu machen, die irgendwie denken, die Welt bricht zusammen, wenn es beruflich nicht mehr geht oder so. Das muss nicht so sein.
Sie haben uns noch eine letzte Musik mitgebracht, über die möchte ich auch noch kurz sprechen, aber es ist ein Titel, der spricht schon für sich. Ich bin, wie ich bin von Gila Antara.
Ja.
Schöner Abschluss für unsere Sendung. Was geht Ihnen bei diesem Titel durch den Kopf?
Ja, Gila Antara ist eine Deutsche, die in Südengland lebt und Liedermacherin ist. Und die hat ganz viele schöne Lieder gemacht, auch so mit eingängigen Texten, so spirituelle Lieder auch. Und die eine CD von ihr, die habe ich, als ich in der Psychiatrie in Emmendingen war und es so anfing irgendwie, dass ich mehr zu mir selbst gefunden habe, da habe ich die CD oft gehört. Und da ist mir vor allem dieses eine Lied eben in Erinnerung. Das passt auch so gut. Ich bin, wie ich bin. Und ja, ist einfach wunderschön, finde ich.
Birgit Saalfrank, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben gesprochen über das Buch Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin, das Sie geschrieben haben. Nicht nur über das Buch, aber da steckt auch ganz viel drin aus Ihrer Geschichte und der Erkrankung, das Asperger-Syndrom, über das wir heute gesprochen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, dass es weiterhin bergauf geht und dass es Ihnen weiterhin so gut geht wie jetzt. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, war toll, dass wir hier miteinander sprechen konnten.
Allen Dingen, ich bin wie